das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Ja, er will. Das ist heute wieder ziemlich deutlich geworden. Olaf Scholz will Kanzler werden. Doch da steht ihm momentan was im Weg. Und zwar die schlechten Umfragewerte seiner eigenen Partei. Die SPD dümpelt seit Monaten zwischen 14% und 16% herum. Die Grünen und auch die Union liegen deutlich weiter vorne. Da gibt es viel aufzuholen. Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, Olaf Scholz, setzt darauf, die Herzen der Bürgerinnen und Bürger gewinnen zu können. Das sagt er mir im Interview, das sie gleich sehen. Die SPD will Aufbruchsstimmung vermitteln, die mit dem digitalen Bundesparteitag heute ihren Beginn nehmen sollte. Daniel Prokraker und Petra Wischkoll.
Jens Peik braucht eine kräftige SPD. Der Sozialdemokrat kandidiert in Dortmund für den Bundestag. Heute, beim digitalen Parteitag, ist er Delegierter, wünscht sich Rückenwind für seinen Wahlkampf und erwartet von Kanzlerkandidat Olaf Scholz,
dass er nochmal ganz klar deutlich macht, dass wir die Partei der Arbeit sind und insbesondere jetzt in dieser Krise für die Interessen der Beschäftigten eintreten.
Den Anfang beim Parteitag in Berlin macht der Generalsekretär. Lars Klingbeil ruft den Beginn der Aufholjagd aus und nimmt sich den Koalitionspartner zur Brust.
Sag euch, die Union ist kaputt und sie ist inhaltlich leer. Und für Deutschland ist es gut, wenn diese Konservativen keine Verantwortung mehr tragen. Es braucht Erfahrung, es braucht Leadership, es braucht Kompetenz, es braucht Kraft, es braucht Olaf Scholz für Deutschland.
Das ist die Geschichte, die die SPD im Wahlkampf erzählen will. Scholz, der Kompetente mit dem sozialen Gewissen. Und die anderen können es nicht. Die Schlagworte seiner Rede, Zusammenhalt und Respekt. Das konkreteste Versprechen macht Scholz Geringverdienern.
Den Mindestlohn von 12 Euro werde ich in meinem ersten Jahr als Bundeskanzler durchsetzen.
Ein mitreißender Redner war Scholz nie. Heute ohne Publikum im Saal erst recht nicht. Aber selbstbewusst, trotz SPD-Umfragewerten von zuletzt 14%.
Auf den Kanzler kommt es an. Das ist ein berühmter Satz in Deutschland. Ich bewerbe mich für das Amt des Bundeskanzlers, weil ich überzeugt bin, ich kann das.
Das glaubt auch Jens Peik, der sich mit der Scholz-Rede zufrieden zeigt, aber eines vermisst.
Für mich hätte noch ein Schwerpunkt mehr in der Rede darauf liegen können, wie die Arbeitsbedingungen von Menschen verbessert werden, weil in dem Programm, das wir vorher beschlossen haben, dazu sehr viel Gutes drinsteht.
Gute Laune bei der SPD. Was noch fehlt, sind gute Umfragewerte. Die braucht auch Jens Peik. Er könnte sonst der erste Dortmunder Sozialdemokrat seit 1949 werden, der seinen Bundestagswahlkreis nicht gewinnt.
In Berlin begrüße ich den Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz. Guten Abend, Herr Scholz.
Guten Abend, Frau Atalay.
Sie sind schon seit 9 Monaten Kanzlerkandidat Ihrer Partei und wurden heute mit 96,2% offiziell bestätigt. Wie froh sind Sie, dass es nicht 100% geworden sind wie bei Martin Schulz?
Naja, 100% wären etwas unglaubwürdig, 96% zeigen, aber die SPD steht hinter mir und wir wollen jetzt gemeinsam die Zeit der Kampagne nutzen, um unser großes Ziel zu erreichen, die nächste Regierung führen zu können und auch das Kanzleramt zu besetzen.
Aber die SPD liegt seit Monaten zwischen 14% und 16%. Offensichtlich können Sie in der Bevölkerung als Kanzlerkandidat nichts bewegen.
Ich glaube, die Umfragewerte für mich sind ganz ordentlich, aber ganz unabhängig davon, es ist ja Bewegung ins Spiel gekommen. Die Union ist erheblich zurückgegangen, was ihre Zustimmung betrifft. Und damit weiß jeder, die Bürgerinnen und Bürger haben es selbst in der Hand, wer der nächste Regierungschef wird. Und das können sie mit ihrem Kreuz bei einer Partei direkt bewirken. Und davon wollen wir sie überzeugen, dass sie dieses Kreuz bei der SPD machen, weil wir Dinge voranzubringen haben, die es nur mit der SPD gibt. Dass Respekt und Anerkennung unserer Gesellschaft, das soziale und wirtschaftliche Miteinander prägen, auch die Art und Weise, wie wir einander anschauen und natürlich die Frage, wie wir die Zukunft gewinnen können. Das geht nicht ohne Infrastrukturinvestitionen, sonst klappt das nicht mit den 20er Jahren. Und da sind unsere politischen Wettbewerber entweder praktisch nicht besonders erfolgreich oder ideologisch gesperrt.
Naja, die Bürgerinnen und Bürger sehen das anders. Wenn sie von Aufbruch sprechen und von ihren Themen, das sehen die Menschen bislang eher bei den Grünen, nicht bei der SPD, auch nicht bei Ihnen. Die SPD findet doch bei den Menschen kaum statt.
Wir kriegen ja doch erheblich bessere Umfragewerte als viele andere und wir sind in der Größenordnung, in der man am Ende vorne liegen kann.
Sie haben bessere Umfragewerte als andere, als wer denn? Was ist denn da besser?
Da sind doch viele Parteien im Ranking dabei. Deshalb wollte ich nur sagen, wir sind schon da und wir haben eine Größenordnung, von der wir ausreichend wachsen können. Und das wollen wir ja, weil wir überzeugen wollen mit den Dingen, um die es geht. Wenn man sich dafür einsetzen will, dass ordentliche Löhne gezahlt werden, wenn man sich dafür einsetzen will, dass es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, der tatsächlich 10 Millionen Bürgerinnen und Bürgern ein besseres Gehalt mit sich bringt, dann gibt's das mit der SPD. Und wenn wir sicherstellen wollen, dass zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur ein hehres Ziel ist, sondern etwas, das ganz praktisch passiert, dann gibt's das ehrlicherweise auch nur mit der SPD. Und darüber werden wir uns die nächsten Wochen und Monate unterhalten, weil ja nur so die 20er Jahre gelingen können. Meine feste Überzeugung, wenn wir es jetzt falsch machen in unserem Land, dann werden wir möglicherweise in 10, 20 Jahren dem Wohlstand auf anderen Kontinenten traurig zuschauen.
Sie sagen, Sie würden es richtig machen, die Union nicht. Das ist immerhin Ihr Koalitionspartner in der bisherigen und Regierung im Moment. Aber bauen Sie nicht auf die Schwäche der Union, heute auch beim Parteitag. Ich habe mir das angeschaut. Aber von dieser Schwäche profitiert doch eigentlich wieder nur eine Partei und das sind die Grünen.
Am Ende wollen wir profitieren davon, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, mit der SPD gibt es einen guten Plan für die Zukunft, für das, was jetzt notwendig ist. Und ich habe einige dieser Themen schon genannt. Ich könnte auch sagen, Fragen, die etwa was damit zu tun haben, dass jetzt nicht nur darüber geredet wird, dass die Männer und Frauen in den Pflegeberufen besser bezahlt werden, die lässt sich auch nur mit der SPD beantworten.
Oder
umgekehrt, das Wirtschaftsthema. Das Wirtschaftsthema zu benennen, es wird auch nur mit uns gelingen, dass wir zum Beispiel nicht nur über elektrifizierte Mobilität reden, sondern dass dann auch mal die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Also ganz praktische Themen, die aber ziemlich wichtig sind dafür, dass es gut wird für Deutschland.
Aber die spricht Ihnen doch niemand zu. Sie regieren jetzt schon nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit vielen, vielen Jahren und Sie auch immer in wichtigen Positionen. Die SPD, wie gesagt, bei 14-16%. Sie haben Themen, aber die kommen irgendwie nicht an.
Das sollen Sie ja bis zum Ende der Wahl und deshalb sollten Sie nicht so apodiktisch sein mit Ihrer Feststellung. Sie könnten da ganz schwierig schief liegen, wenn dann im September zusammengezählt wird. Also ganz klare Ansage, wir wollen genau für diese Themen überzeugen. Und natürlich ist es für uns wichtig, dass wir die nächste Regierung führen wollen. Denn vieles von dem, was wir voranbringen wollen, scheitert ja daran, dass wir diesen Auftrag, diesen Einfluss nicht haben, den man dazu aber braucht. Und den wollen wir jetzt gewinnen, indem wir die Herzen der Bürgerinnen und Bürger für uns gewinnen und indem wir ihre Stimme auch bekommen.
Im Moment fliegen die Herzen einer Annalena Baerbock zu und alle sprechen über Baerbock und über Laschet. Im Moment wird es unter denen ausgemacht und dann kommen irgendwann Sie. Ein Bundesminister, ein Vizekanzler, der als erster Kanzlerkandidat war. Das muss doch frustrieren.
Sie wiederholen sich eigentlich, wenn ich mir diese freundliche Bemerkung erlauben darf. Aber es ist ja eigentlich unser Auftrag. Deshalb hatten wir heute einen sehr guten Parteitag, wir haben eine geschlossene SPD, einen guten Plan für die Zukunft Deutschlands. Und das ist das, was wir jetzt erreichen wollen. Wir wollen genau all denjenigen, die Frage haben, wie soll es weitergehen mit Deutschland, eine gute Antwort geben. Und wenn sie dann sagen, das läuft mit der SPD besser, werden sie auch ihr Kreuz da machen. Und dafür sind demokratische Wahlen ja da. Nicht für die Beobachter, sondern für die Bürgerinnen und Bürger.
Herr Scholz, auch wenn Sie sagen, ich wiederhole mich wieder, Sie sagen, Sie werden Bundeskanzler, jetzt käme der Aufbruch. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
Aus der Stimmung heute und aus der Tatsache, dass es gut wäre für unser Land. Und natürlich ist das in der Demokratie das Entscheidende. Man muss von etwas überzeugt sein. Man muss mit dem ganzen Herzen dafür brennen, dass es besser im Zusammenhalt unserer Gesellschaft vor sich gehen soll und dass die wichtigen Aufgaben angepackt werden, die dafür bewältigt werden müssen, damit wir technologisch vorne mit dabei sind, damit wir den menschengemachten Klimawandel zum Beispiel aufhalten können, aber damit wir auch sicherstellen, dass es ganz normale, ordentliche Arbeitsplätze gibt, im Handwerk etwa, in dem Bereich, wo es um Wohnung geht, wenn gebaut werden muss und vieles andere, was für unsere Gesellschaft wichtig ist. Und daraus nehme ich den Optimismus, dass es richtig ist, was wir vorschlagen. Und das ist ja das, worüber die Bürgerinnen und Bürger ihr Urteil fällen werden.
Dankeschön, Olaf Scholz nach Berlin.
Ich danke Ihnen auch.
Und mit Olaf Scholz habe ich vor der Sendung gesprochen. Zur Lage der SPD und ihres Kandidaten hat Moritz Rödle aus unserem Hauptstadtstudio diese Meinung.
Was hat Olaf Scholz schon an seiner SPD gelitten? Oft wurde er auf Parteitagen mit schwachen Ergebnissen abgestraft. Heute dagegen rund 96%. Haben wir also die endgültige Versöhnung von Kandidat und Partei erlebt? Es wäre der SPD jedenfalls zu raten. In allen mir bekannten Umfragen sind die persönlichen Werte von Scholz besser als die der SPD. Vermutlich würde die Partei ohne ihn noch schlechter dastehen. Was aber nicht heißt, dass nicht auch bei Scholz noch Luft nach oben ist. Der Kanzlerkandidat hat heute vieles besser gemacht als in den vergangenen Wochen. Er hat erklärt, warum ein SPD-Kanzler den Unterschied machen könne. Er hat CDU und CSU deutlich angegriffen und auch die Grünen nicht verschont. Wenn er noch eine Chance auf den Wahlsieg haben will, sollte er damit weitermachen. Die hanseatische Beißhemmung ablegen. Vom Regierungs- in den Wahlkampfmodus schalten. Den Wählerinnen und Wählern deutlich machen, was ein Bundeskanzler Olaf Scholz anders machen würde als Kanzlerin Baerbock oder Kanzler Laschet. Und natürlich sollte er dabei die Antwort auf die Frage geben, warum die SPD überhaupt noch gebraucht wird. Seine bisherige Erzählung des solide regierenden Vizekanzlers wird nicht ausreichen. Niemand wird für Vergangenes gewählt. Wichtig ist ein Zukunftsplan. Scholz sagt, dass er den hat. Jetzt haben er und seine SPD noch rund 4,5 Monate Zeit, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Unmöglich ist das nicht, aber es wird alles andere als einfach.
Die Meinung von Moritz Rödle. Es sind Bilder wie aus vergangenen Zeiten. Überall in Deutschland kamen die Menschen heute zusammen und genossen den warmen Frühlingstag. Mit dem sommerlichen Wetter stimmen auch die jüngsten Corona-Nachrichten positiv. Die Ansteckungszahlen sinken, die Lage in den Kliniken entspannt sich etwas und selbst die Kanzlerin hält mittlerweile den Sommerurlaub wieder für möglich. Und diejenigen, die vollständig geimpft sind oder genesen, dürfen sich über wiedergewonnene Freiheiten freuen. Über die ungewohnte Leichtigkeit des Seins unter Pandemiebedingungen, Philipp Kamke.
Es sind viele Tagestouristen aus Hamburg, die heute die sommerlichen 25 Grad in Scharbeutz und Timmendorfer Strand genießen wollen. Auch weil es Modellversuche wie hier in der Lübecker Bucht bei ihnen nicht gibt.
Wunderbar, also wir kommen endlich mal wieder raus. Ein bisschen die Sonne genießen, jetzt auch das schöne Wetter heute. Ein bisschen am Strand sitzen. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Gefühl von Freiheit, was man jetzt wieder hat.
Wie Urlaub. Es war nur ein kurzer Urlaub, aber es ist schon schön. Also die Sonne scheint, wir tragen hier keinen Mundschutz. Wir fühlen uns total frei.
Eigentlich gibt es in Timmendorfer Strand knapp 13.000 Betten. Jetzt werden erstmal nur 5.000 vermietet. Außerdem können die Gäste auch die Innengastronomie wieder nutzen, wie im Grande Beach Café in Scharbeutz. Voraussetzung, ein negativer Test, nicht älter als 24 Stunden.
Das ist schon ein bisschen zeitaufwendig, da zu gucken, ist es der richtige Test, wo muss ich genau gucken, weil jeder Corona-Test anders aussieht und dann muss man das Datum suchen, die Uhrzeit, dass das nicht überschritten wird. Also der Aufwand ist schon größer.
Jeder Gast in der Modellregion muss alle 72 Stunden einen Test machen. Ausgenommen die, die bereits geimpft sind. Für sie gelten ab heute ohnehin kaum noch Einschränkungen.
Ich möchte auch keine Vorteile dadurch genießen. Ich möchte schon, dass dann alle geimpft sind und dass alle dann die gleichen Rechte haben.
Wir beachten aber trotzdem ja alle Vorgaben und Richtlinien. Und ich bin auch der Meinung, dass man keine Sonderregelungen dafür Geimpfte machen sollte.
In der Lübecker Bucht sieht das Leben heute schon fast so aus wie früher. Die Strände voll, die Stimmung gut. Vielleicht ein Vorgeschmack auf diesen Sommer, sollte sich die Corona-Lage auch im Rest von Deutschland entspannen.
Und jetzt die weiteren Nachrichten des Tages mit Konstantin Schreiber.
Mit umfassenden Reformen will sich die Europäische Union besser aufstellen für die Herausforderungen der Zukunft. Unter aktiver Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sollen bis zum kommenden Frühjahr konkrete Vorschläge erarbeitet werden. Unter anderem zur Ausrichtung der EU nach dem Brexit und der Corona-Pandemie. Am heutigen Europatag fiel der offizielle Startschuss für die Zukunftskonferenz. Russland hat mit Militärparaden den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland vor 76 Jahren gefeiert. Die größte Parade fand in Moskau auf dem Roten Platz statt. Gedacht wurde der etwa 27 Millionen Todesopfer, die die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg zu beklagen hatte. Bei seiner Rede vor tausenden Soldaten und Veteranen versicherte Präsident Putin, er werde die nationalen Interessen entschieden verteidigen. In vielen Orten haben heute katholische Gottesdienste stattgefunden, bei denen sich schwule und lesbische Paare segnen lassen konnten. Mit der Aktion Liebe gewinnt wollen die Organisatoren ein Zeichen setzen gegen das Nein aus dem Vatikan zu solchen Segnungen. Die römische Glaubenskongregation hatte erklärt, homosexuelle Verbindungen entsprechen nicht dem göttlichen Willen. Morgen finden weitere Segnungsgottesdienste statt. Mit einer 100-minütigen Kunstaktion haben 100 junge Menschen in München an Sophie Scholl erinnert. Die Widerstandskämpferin wäre heute 100 Jahre alt geworden. Die Schülerinnen und Studenten rezitierten aus Briefen und Flugblättern, in denen Scholl und ihre Mitstreiter der Weißen Rose zum Widerstand gegen die NS-Diktatur aufgerufen hatten. Sophie Scholl und ihr Bruder Hans wurden 1943 von den Nazis hingerichtet.
Willkommen zum Sport, zur Fußball-Bundesliga. Dort ist der Abstiegskampf besonders spannend und der erste FC Köln hat heute einen Befreiungsschlag verpasst. Patrick Kalatsch.
Genau, so sieht's aus. Es gibt ja verdiente Niederlagen, es gibt unglückliche und natürlich auch vermeidbare. Es gibt aber auch kuriose und die des ersten FC Köln gegen Freiburg gehört mit Sicherheit dazu. Beim 1:4 daheim scheinen sich die viel zitierten Fußballgötter allesamt gegen die Rheinländer verschworen zu haben oder, um es mit einer ganz irdischen Fußballweisheit zu sagen, erst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu.
Kölns ganzes Drama zeigt sich an Dudas Elfmeter. Der mögliche Ausgleich nach einer Stunde verrutscht, vertan der FC am Boden. Frustriert nach dem 1:4, aber nicht am Ende.
Wir haben eine richtig gute Truppe zusammen, die das auch wegstecken wird. Das wird vielleicht ein, zwei Tage dauern. Das ist durchaus möglich.
Freiburg in Schwarz spielt den FC in der ersten Hälfte aus. Skiri hat einen Aussetzer, Petersen braucht nur einzuschieben. Sein erstes Tor seit Mitte Januar, alle guten Kölner Vorsätze wie weggepustet. Das Selbstvertrauen ebenso, die zwei Siege zuletzt wie vergessen, Köln taumelt. Die Freiburger sind erbarmungslos, Demirovic 0:2. Nur 2 Minuten nach der Führung jubeln die Gäste erneut. Und wieder wirkt der FC hinten seltsam verschlafen, ist der Treffer viel zu einfach. Coach Funkel ziemlich sprachlos. Das war so nicht zu erwarten. Kölns Kampfgeist erwacht nach der Pause. Der FC nun endlich zielstrebig. Andersson 1:2, 49. Minute. Sebastian Andersson bringt die Hoffnung zurück zum FC, der erst 2 Heimsiege in dieser Saison schaffte. Dann dieses Foul im Freiburger Strafraum. Jakobs von Kübler ganz leicht berührt. Es gibt Elfer nach Videobeweis, der bekanntermaßen total missraten ist, weil Duda ausrutscht, weil der Ball irgendwo hinfliegt, nur nicht Richtung Tor. Tiefes Durchpumpen bei Funkel. Der FC schießt tatsächlich noch ein Tor, das aber nicht gegeben wird. Der Ball vorher am Oberarm von Hector, noch eine knifflige Szene. Danach wird es eindeutig für Freiburg in der Nachspielzeit. Erst Grifos 3:1, danach der Schlusspunkt von Jonathan Schmid.
Wir werden das hier aufarbeiten und dann in Richtung Hertha gehen und da versuchen, 3 Punkte mitzunehmen.
3 Punkte gegen Hertha, sie wären bitter nötig.
Ja, und zu genau dieser Hertha kommen wir jetzt. Die Berliner trafen heute im Kellerduell auf Arminia Bielefeld. Und das Spiel hat gehalten, was der Tabellenstand beider Teams zuvor versprochen hat, nämlich Abstiegskampf.
Für Hertha BSC war der eine Punkt was Gutes.
Ich glaube, bei Abstieg kann man solche Spiele muss man schätzen, muss die Punkte mitnehmen. Weil das war ein Spiel, vielleicht derjenige, der das erste Tor macht, gewinnt hier.
Die besseren und zahlreicheren Chancen hatte Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen setzten Hertha in der eigenen Hälfte unter Druck und sie setzten nach. Prietels platzierten Schuss parierte Schwolo. Und zwar sehenswert. Die Berliner versuchten es mit langen Bällen gegen kompakt stehende Bielefelder. John Cordoba, erst Sieger im Duell mit Pieper, dann fast Torschütze im Fallen. Es gab gute Gelegenheiten auf beiden Seiten, aber so ehrlich muss man sein, nur in der ersten Hälfte.
Chancen waren da. Manchmal will der Ball einfach nicht ins Tor. Bei Hertha auch. Hertha hatte ja auch die ein oder andere gute Chance. Haben es ja auch nicht hinbekommen. Und deswegen denke ich, dass 0-0 für beide Parteien vollkommen in Ordnung ist.
Fakt ist, Bielefeld und Hertha bleiben mit der Nullnummer punktgleich im Tabellenkeller. Die Berliner haben aber am Mittwoch noch ein wichtiges Nachholspiel gegen Schalke.
Einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf hat Mainz 05 geholt im Rhein-Main-Derby in Frankfurt. Der eine Zähler zu wenig für die Ambitionen der Eintracht, die seit Ende Januar auf einem Champions-League-Platz gestanden hat. Nach dem 1:1 nicht mehr. Und jetzt haben die Hessen das Erreichen der Königsklasse nicht mehr in den eigenen Händen.
Seit Adi Hütter vor gut einem Monat seinen Abschied nach Gladbach bekannt gab, läuft's nicht mehr so gut für die Eintracht. Auch heute bleibt der für die Champions League so dringend benötigte Sieg gegen Mainz aus.
Mir liegt's nicht. Und an der Mannschaft liegt es auch nicht. Es ist einfach so, dass in der Bundesliga jedes Spiel schwer ist. Wir sicherlich teilweise auch, weiß ich nicht, über unseren Verhältnissen gespielt, aber sicherlich einmal an der Obergrenze.
Eher an der Untergrenze beginnen schwache Frankfurter dieses brisante Nachbarschaftsduell. Nach 11 Minuten gehen die in der Rückrunde so bärenstarken Mainzer durch Karim Onisivo mit 1:0 in Führung. Und das auch völlig verdient. Eintracht Frankfurt wirkt lange von der Rolle, nahezu lethargisch. In der ersten Hälfte hat lediglich Philipp Kostic eine gute Gelegenheit. Sonst kommt vom Champions-League-Anwärter viel zu wenig.
Ich finde auch natürlich heute, wir waren nicht frisch. Ich weiß nicht, Wetter oder Kopfsache.
Wer davon reden muss oder will, dass wir Druck haben, in die Champions League zu kommen, das finde ich Schwachsinn, weil seit wann hat die Eintracht Druck, in die Champions League zu kommen? Dortmund hatte den Druck, in die Champions League zu kommen, und wir können was Riesiges schaffen.
Frankfurt auch in der zweiten Hälfte mit viel Ballbesitz, läuft dann aber in diesen Konter. Torschütze Onisivo sichert Mainz 05 nur fast den vorzeitigen Klassenerhalt. Erst in der Schlussphase wird die Eintracht dann gefährlich vor dem Tor. Aydin Rustic im Liegen artistisch mit dem 1:1 in der 85. Minute. Immerhin, doch mehr geht nicht mehr. Die Eintracht gibt die Chance auf die Champions League aus der eigenen Hand, und der scheidende Trainer weiter in der Kritik.
Die Leute sollen reden, was sie wollen. Das ist mir wirklich, ganz ehrlich gesagt, auch egal. Niemand weiß, wie es bei uns in der Kabine, in der Katakomben aussieht. Und das ist das, was für mich entscheidend ist und was zählt.
Doch ob Adi Hütter demnächst auch einen Champions League-Teilnehmer verlässt, scheint nun mehr als fraglich.
Und so sieht die Tabelle aus heute Abend. Die Bayern ganz oben, vorzeitig Meister, 10 Punkte vor Leipzig. Dahinter Wolfsburg, Dortmund und Frankfurt. Gladbach ist Siebter. Stuttgart auf Rang 10 vor Hoffenheim und Mainz. Hertha BSC, Bremen und Bielefeld alle punktgleich. Die Arminia mit dem schlechteren Torverhältnis auf dem Relegationsplatz. Köln bleibt Vorletzter. Schalke steht als Absteiger bereits fest. Erst hat er den König gestürzt, Rafael Nadal, dann den Kronprinzen Dominic Thiem. Und am Ende hat er im Finale auch noch den Italiener Matteo Berrettini geschlagen. Tennisprofi Alexander Zverev hat das Sandplatzturnier in Madrid gewonnen, in 3 hart umkämpften Sätzen. Zverev zeigt sich also in Topform vor den French Open in Paris.
Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Spanien vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Kurz nach dem Start übernimmt zunächst Verstappen die Führung und dominiert die gesamte Anfangsphase. Unterschiedliche Reifenstrategien bestimmen den weiteren Verlauf. Die Silberpfeile setzen auf eine defensivere Variante, vor allem auf Lewis Hamilton. Dagegen muss Sebastian Vettel bei seiner neuen Mannschaft weiter Aufbauarbeit leisten. Er kommt über Rang 13 nicht hinaus. Mick Schumacher landet auf Platz 18. Lewis Hamilton gelingt es im letzten Renndrittel, einen hohen Rückstand von über 20 Sekunden wettzumachen. Wenige Runden vor dem Ziel zieht der Brite auf die Spitzenposition. In Barcelona gewinnt er sein 3. Saisonrennen. Damit baut er seine Führung in der laufenden Formel-1-WM-Wertung weiter aus.
Und uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Wie sich Sonne und Wärme anfühlen können, das haben wir heute gespürt, Claudia Kleinert.
Ja, Pina, das hält aber leider nicht allzu lange. Morgen noch im Osten sehr warm, aber es kommen Schauer und Gewitter, wie das so üblicherweise bei uns im Sommer ist. So toll sah das heute in Langen aus für die meisten. Blauer Himmel, ein paar Schleierwolken und man merkt, es ist sommerlich. Aber die Temperaturen, die sind nur für einen Tag so hoch gestiegen, zumindest im Westen. Magdeburg, da ist es dann noch mal warm morgen und dann gehen die Temperaturen deutlich runter auf 14, 15 Grad Mitte der Woche. Das heißt, jetzt in der Nacht schon Schauer aus Westen, die hereinkommen, die breiten sich dann nach Nordosten aus, so von Rheinland-Pfalz rüber bis nach Schleswig-Holstein. Morgen im Laufe des Tages ein Regengebiet, das aus Südwesten kommt, vorlaufend dazu an der östlichen Grenze. Zum Teil heftige Schauer und Gewitter, da trifft nämlich die kühlere Luft auf die noch sehr warme Luft, die es im Osten und Südosten Deutschlands gibt. Ähnlich die Temperaturen morgen früh 19 Grad in Köln, sonst meist 11 bis 17. Am Nachmittag nochmal ziemlich warm nach Nordosten hin. In Brandenburg sogar heiß, 26 bis 30 Grad. Im Westen 17 bis 22. Dienstag dann aus Westen neuer Regen, der hereinkommt. Wieder über der Mitte zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Und am Mittwoch verbreitet wechselhaft mit Regen oder auch Schauern.
Dankeschön, Claudia Kleidert. Das war's von uns. Hier geht es jetzt weiter mit Titel, Thesen, Temperamente. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle dann Ingo Zamperoni. Ihm und Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss.